Amen. Ja. Ein Freund von mir hat immer gesagt, Gott ist immer ein bisschen gnädiger, als wir schlau sind. Nö, das hätte man jetzt auch einen Darwin Award kriegen können, wenn das schief gegangen wäre. Ja. Ich habe das neulich nochmal gelesen, zwei Bankräuber haben auch einen Darwin Award gekriegt. Also wer das nicht kennt, Darwin Award wird für die Leute vergeben, die ihr Erbmaterial auf bescheuertste Weise aus dem Genpool entfernen. Und das waren also zwei Bankräuber, die einen Tresor aufsprengen wollten und sich dabei irgendwie so extrem verschätzt haben, dass das ganze Gebäude eingestürzt ist und sie halt unter sich begraben hat. Ich würde sagen, zurecht bekommen. Ja, dann werdet doch noch mal etwas ruhiger, denn jetzt ist Schluss mit lustig und es wird ein bisschen traurig heute. Also ich denke mal, ihr könnt das bestimmt verkraften. Wir sind ja immer noch in unserer Predigtreihe über den Herrn Jesus Christus. Heute ist der 5. Teil, das heißt, wir sind schon über der Hälfte. Es werden insgesamt 7 Teile, also mit heute gibt es dann eben noch 3 Teile und dann sind wir durch. Es ist wieder so, dass ich euch nicht alles sagen kann, was ich hier aufgeschrieben habe, aber die Handouts sind auf einem guten Weg. Also wird garantiert fertig werden, irgendwie dann so eine Woche später, dass man die dann hier kriegen kann und da stehen dann noch viel mehr Sachen drin und Details drin, als möglich ist in den Predigten zu erwähnen. Heute geht es um den Tod und die Auferstehung Jesu, also wirklich schon trauriges Thema, ein bisschen hartes Thema auch. Wird so in den letzten Wochen dann auch mal sehr genau recherchiert, wie das ist, irgendwie an einem Kreuz zu sterben, was da alles passiert und definitiv sehr, sehr fiese Sachen irgendwie dabei auch gelesen. So ein paar hätte ich auch fast lieber nicht gelesen. Und ich werde euch jetzt ja auch eine entschärfte Version von dem geben, was ich halt jetzt schon alles darüber weiß, weil da schon echt ganz schön eklige Sachen bei sind. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich das am Sonntag mache. Ich habe letzten Sonntag schon wieder vorgewarnt, irgendwie Kinder mit in die Predigt zu setzen, weil da ja, bestimmt auch so ein paar Sachen sind, die sich festsetzen können. Und ich habe das selber mal als Kind erlebt. Ich bin irgendwann als, weiß nicht, 10-Jähriger oder sowas, mal am Poster vorbeigegangen, so ein Filmplakat von uns im Horrorfilm, wo dann halt auf klassische Weise so blutüberströmte Leute waren. Und ich habe echt nur einen kurzen Blick drauf geworfen, aber das hat mich noch ganz schön lange verfolgt. So manche Bilder wird man nicht so leicht aus dem Kopf wieder los. Und wenn es jetzt halt um so böse Todesarten geht wie Kreuzigung, dann kann man sicherlich auch so gewisse Bilder dann im Kopf haben, die einfach unangenehm sind und die man vielleicht auch nicht so gut loswerden kann und wollte jetzt nicht, dass das den Kindern passiert. Die Kreuzigung Jesu ist in allen Evangelien beschrieben, eine der wenigen Sachen, die in allen Evangelien drin sind, aber kein Evangelium ist völlig vollständig. Das heißt also, wenn ihr die Geschichte ganz haben wollt, dann müsstet ihr euch die Mühe machen, das bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes nachzulesen und mal die Versionen miteinander zu vergleichen, weil in dem einen Evangelium stehen mehr Worte Jesu, die er am Kreuz gesprochen hat, im nächsten Evangelium stehen mehr Details, die um die Kreuzigung herum passiert sind und man muss wirklich alle 4 zusammenlesen, um so den ganzen Einblick da reinkriegen, was am Kreuz passiert ist. Ein Detail steht sogar dann erst in der Apostelgeschichte, da komme ich nachher noch zu, also ist dann auch gar nicht verkehrt, noch die ersten 2 Kapitel der Apostelgeschichte zu lesen, um das halt wirklich dann das ganze Bild zu bekommen. Und ich möchte heute mal einen längeren Absatz auch vorlesen und euch die ganze Kreuzigungsgeschichte vorlesen, wie Markus sie wiedergibt. Macht das hier aus der neuen Genfer Übersetzung und es ist Markus 15, 21. Na, ich mach schon ein bisschen vorher. 16 bis ziemlich am Ende. Halleluja, Heiliger Geist, bitte ich, dass du kommst und dass du uns Jesus groß machst und dass du uns auch dieses Opfer Jesu nochmal richtig in die Gedanken hineinschreibst. Gott, dass es nicht nur etwas ist, was wir hören und von einem Ohr ins andere wieder rausgeht, sondern dass wir echt erkennen, wie was unsere Erlösung für einen Preis gefordert hat. Jetzt danke, dass du das für dich auf uns genommen hast, Herr. Wir wollen das echt tief wertschätzen können. Wir wollen keine undankbaren Kinder sein, sondern wollen uns darüber freuen, dass du diesen Preis für uns bezahlt hast. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie ihm zu: Es lebe der König der Juden! Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihn zu huldigen. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon von Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich, sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihnen. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha! Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, dann werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr mittags andauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, die das hörten: Seht, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch Frauen da, die von weitem zusahen. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Jüngeren und Joses, sowie Salome. Frauen, die Jesus schon gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Auch viele andere Frauen waren da, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Es wurde schon Abend und es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, so dass die Zeit drängte. Da fasste sich Josef aus Arimathäa ein Herz, ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Josef war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und er war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus war überrascht zu hören, dass Jesus schon tot wäre. Er ließ den Hauptmann rufen und fragte, ob Jesus wirklich bereits gestorben sei. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn in das Tuch. Dann legte er ihn in ein Grab, das in den Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Joses, sahen zu und merkten sich, wohin der Leichnam Jesu gelegt wurde. Es ist so, dass über lange Zeit hinweg viele Wissenschaftler nicht glauben wollten, dass Jesus wirklich gekreuzigt worden ist. Ich meine, da ist ja eh immer ganz viel Diskussionen für darüber, ob dieser Jesus wirklich gelebt hat, ob die Berichte im Neuen Testament wahr sind. Und man versucht natürlich, mit die Glaubwürdigkeit dieser Berichte nach Möglichkeit anzuzweifeln. Denn letzten Endes mit Jesus steht und fällt irgendwie das ganze Christentum. Und so versuchen Leute immer wieder irgendwie zu beweisen, wie das an dem, was wir glauben, nichts dran ist. Und ein Argument, das immer vorgebracht wurde, also echt ewig lange, also zumindest in Fachkreisen, ich weiß nicht, ob das so in der nicht wissenschaftlichen Welt auch bekannt war, aber so ein Argument irgendwie dagegen war, dass man es sich einfach nicht vorstellen konnte, dass die Römer tatsächlich Leute an Kreuze genagelt haben. Es war damals so, dass es keine Funde darüber gab und dass irgendwie alles, was man an geschichtlichem Material darüber hatte, so aussah, dass Kreuzigung eher so war, dass man Leute angebunden hatte, aber dass irgendwie keine Nägel drin vorgekommen sind. Und man stellt es halt auch in Frage und konnte es natürlich jetzt ethisch nicht vertretbar ausprobieren. Also man stellt es in Frage, irgendwie, dass ein menschlicher Körper, speziell ein männlicher, der noch ein bisschen schwerer ist als weibliche Körper, dass der irgendwie von Nägeln an einem Kreuz gehalten werden konnte, ohne dass irgendwie die Haut entsprechend abreißt und dass es halt möglich wäre, irgendwie Leute irgendwie durch an Nageln an einem Kreuz festzuhalten. Dazu kam dann auch noch, dass es keine Funde gab, keine archäologischen, die jemals darauf hingewiesen hätten, dass es Kreuzigungen gegeben hat in dieser Form. Und so war man sich eigentlich in der Fachwelt immer ziemlich einig, das kann nicht sein. Jesus kann nicht auf diese Weise gekreuzigt worden sein. Wenn du jetzt bloß Markus kennst, sagst du, ja gut, ist ja auch egal, da steht ja auch nichts von Nägeln. Das Problem ist bloß, dass in der Apostelgeschichte, dann Apostelgeschichte 2, steht das sehr deutlich, dass Jesus ans Kreuz geheftet wurde. Und also das Wort ist ziemlich eindeutig, kann eigentlich bloß als Annageln verstanden worden sein. Also ist eigentlich ganz klar, Bibel sagt sehr deutlich, Jesus ist angenagelt worden. Und dann gab es einen Fund 1968, und das sind so die Sachen, wo ich mich total drüber freue, so wenn ich sowas lese, irgendwie bei meinen Recherchen feststelle. 1968 hat in Jerusalem oder in der Nähe von Jerusalem ein Archäologenteam ein Grab ausgebuddelt. Da waren mehrere Grabkammern drin, und in einer Grabkammer fand man das erste Kreuzigungsopfer, das man jemals gefunden hatte. Und ich dachte so, Halleluja, wie auch dieser Teil der Bibel ist jetzt offiziell irgendwie bestätigt und man kann irgendwie nicht mehr das wegdiskutieren, dass es tatsächlich Kreuzigungen auf diese Weise gegeben hat. Es war ein Mann namens, ich muss das mal eben nachlesen, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Johannan Hagalgol. Ich könnte das dann nachher nachlesen, also diese hebräischen Namen sind immer ein bisschen schwierig. Und in dieser Grabkammer fand man halt zwei Skelette. Es war ein Skelett eines Kindes und eben eins von einem erwachsenen Mann. Und der Mann hatte offensichtlich mit Absicht beide Schienbeine gebrochen und die beiden Fersen waren von Nägeln durchbohrt. Also der Fund hätte besser nicht sein können. In einer Ferse steckte tatsächlich noch ein 12 cm langer Nagel und an der anderen Seite des Nagels war noch ein Stück Olivenholz von dem Kreuz, an das er angenagelt worden ist. Und das bestätigt irgendwie diese Geschichte von der Kreuzigung Jesu absolut. Im anderen Evangelium steht, dass die Soldaten eben vor dem Rüsttag noch gekommen sind und dass sie den anderen Verbrechern, die mit Jesus zusammen gekreuzigt waren, beide Schienbeine gebrochen haben. Und ich habe auch das nachgelesen, es war damals ein Gnadenerweis, es war so tatsächlich etwas, was die Familien von Kreuzigungsopfern bei den Soldaten nachgefragt haben, ob sie das machen könnten. Also Soldaten sind bestochen worden dafür, dass sie den Leuten die Schienbeine brachen. Und das hat einfach damit zu tun, wie dass der Tod wesentlich schneller eintritt, wenn man das macht. Hat medizinisch wohl zwei Gründe. Zum einen ist das ein extremer Schmerz und dieser Schmerzschock kann schon tödlich sein. Und zum anderen führt es eben dazu, dass man sich nicht mehr hochstützen kann und damit irgendwie den Brustkorb entlasten kann, sodass irgendwie der Tod dann sehr schnell durch Ersticken eintritt. Die römische Sitte war sogar eigentlich noch schlimmer. Irgendwie normalerweise hat man die Leute einfach so lange hängen lassen, bis sie von selber abgefallen sind. Also es war eine echte Viecherei. Es gibt Fälle, die überliefert sind, wo Leute bis zu einer Woche lebendig am Kreuz gehangen haben. Also das war irgendwie dann schon echt fast eine Nettigkeit. Und das andere, was dieser Fund halt bestätigt und ist eine Prophetie aus dem Alten Testament, und da könnten mir echt fast die Tränen kommen, wenn ich irgendwie an sowas denke. Die erste messianische Prophetie überhaupt ist 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott die Schlange verflucht und er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Samen der Frau. Und es wird passieren, wie dass der Same der Frau dir den Kopf zertritt und du wirst ihm in die Ferse stechen. Oder du wirst ihm die Ferse durchbohren, könnte man auch übersetzen. Also total abgefahren, irgendwie einige hundert, vielleicht tausende von Jahren, irgendwie bevor das da passiert ist, war das prophetische Wort schon so, irgendwie, dass Jesus zwar der Schlange des Teufels den Kopf zertreten wird, aber dass seine Ferse durchbohrt wird. Und das ist eben genau der Fund, der da gemacht worden ist. Kreuzigung war nicht irgendwie durch den Vorderfuß, sondern es ist irgendwie durch den Fersenknochen passiert, sodass diese Prophezeiung da also absolut minutiös erfüllt worden ist. Überhaupt ist es so, dass die ganze Sache mit der Kreuzigung alles erfüllte Prophezeiungen sind. Ich habe das jetzt nicht nachgelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass fast 10 Prophezeiungen genannt sind im Neuen Testament, wo man dann daran gedacht hat, dass es im Alten Testament schon gesagt worden ist, dass der Messias so sterben wird, irgendwie, dass genau diese Sachen passieren werden. Also dass einfach irgendwie das Ganze, was da am Kreuz geschehen ist, eine absolut übernatürliche Sache gewesen ist und in sich irgendwie schon einiges erfüllt hat, was Gott mir schon seit Jahrhunderten über seinen Messias gesagt hat und was im Alten Testament über Jesus schon längst vorweggenommen worden ist. Mir ist extrem wichtig, um mir das mal festzustellen, dass Jesus wirklich tot war. Denn das ist auch wie so eine Sache, die wird immer schon angegriffen. Es war damals schon in der frühen Kirche, gab es schon so Strömungen, die gesagt haben, Jesus ist nicht wirklich gestorben. Das hatte damals theologische Gründe. Man hat einfach nicht gedacht, irgendwie, dass Jesus ganz Mensch war. Und wenn er ganz Gott gewesen wäre, hätte man sich nicht vorstellen können, wie Gott sterben kann. Das ist eine Debatte, die hat lange gedauert, bis man sie geklärt hat. Aber selbst in jüngerer Zeit gibt es immer noch viele Leute, die sagen, dass dieser Jesus nicht gestorben ist. Und sie gehen davon aus, dass Jesus im Koma gelegen hat nach der Kreuzigung, dass er lebendig in diese Grabhöhle gelegt worden ist und dass er dann einfach nach 3 Tagen wieder zu Bewusstsein gekommen ist und dann von selbst in den Stein von innen weggerollt hat oder ich weiß nicht, wie man sich das so von den Details her vorstellt. Aber man hat einfach so diese Vorstellung, dass Jesus nicht wirklich tot war. Und ich möchte mal sagen, dass das totaler Blödsinn ist, dass es aber für uns doch wichtig ist, dagegen argumentieren zu können. Denn wenn Jesus nicht wirklich tot war, dann kann man auch nicht sagen, dass er auferstanden ist. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann kann man auch nicht sagen, wie dass er den Tod überwältigt hat und dass er irgendwie diesen letzten Feind besiegt hat. Und deswegen ist es für uns wie wichtig, das in unseren Köpfen klarzukriegen, dass Jesus, der Mensch, tatsächlich echt gestorben ist. Und es gibt einige Belege dafür in den Evangelien, dass das hundertprozentig der Fall war. Das erste war, dass die römischen Soldaten Jesus eindeutig für tot erklärt haben. Johannes 19 sagt, die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Das gleiche taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in seine Seite, woraus Blut und Wasser aus der Wunde traten. Auch das ist eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, dass dem Messias kein Knochen gebrochen wurde. Und sie sind also hergegangen, die Soldaten, und haben geguckt, okay, der Schächer zur Rechten lebt noch, der Mörder zur Linken lebt auch noch, haben beiden die Beine gebrochen, sind zu Jesus gekommen und haben gesehen, okay, der ist schon tot, dem muss man keine Beine mehr brechen. Um ganz sicher zu gehen, hat dann einer eine Lanze genommen und hat Jesus in die Seite gestochen und hat gesehen, es kommt kein frisches Blut mehr daraus, dann war man hundertprozentig sicher, dass Jesus gestorben ist. Ich meine, jeder, der mal ein bisschen Blut verloren hat, weiß, wie wenn man das ein bisschen liegen lässt, dass das Blut sich teilt, dass das Serum nachher unten ist und so eine wasserähnliche Substanz vor oben ist. Und das passiert nur, wenn man wirklich tot ist. Also Jesus war schon so tot, dass noch ein bisschen was Blutmäßiges aus der Wunde rausgekommen ist. Aber es ist auch schon etwas rausgekommen, was ausgesehen hat wie Wasser. Und das Blut war also schon geronnen zu dem Zeitpunkt, als der Soldat seine Lanze in Jesu Seite gestochen hat, sodass die Soldaten hundertprozentig sagen konnten, Jesus war echt tot. Das zweite ist dieses Begräbnis. Josef von Arimathea war echt mutig in dem Punkt. Er geht zu Pilatus und sagt, hier, ich habe ein leeres Grab und ich möchte gerne, irgendwie, dass dieser Jesus in diesem Grab begraben wird. Man kann das verschieden auslegen. Es war damals auch eine Aufgabe des Hohen Rates, dass sie immer 3 Gräber bereithalten mussten, um halt Verbrecher darin zu begraben, damit sie nicht über den Sabbat irgendwo öffentlich liegen geblieben sind. Also vielleicht war es auch einfach nur eine Pflicht von Josef, aber man sieht auch, wie dass er Jesus geliebt hat. Und das Bibel sagt ja auch, dass er an Jesus geglaubt hat oder auf das Reich Gottes gehofft hat, was eigentlich das Gleiche ist, so dass er das garantiert auch getan hat, um Jesus zu dienen. Und die Geschichte geht dann weiter, irgendwie dass Josef mit dieses Leintuch gekauft hat und jemand anders kam mit immerhin 75 Kilo Salben irgendwelcher gut riechenden Stoffe und dann haben sie Jesus eben nach der Sitte der Juden beigesetzt. Ich habe nicht wirklich rausfinden können, was das bedeutet, jemanden nach der jüdischen Sitte beizusetzen. Es gibt also in der Literatur 2 Extreme. Die einen sagen, wie das es bedeutet, dass die Juden das übernommen haben, was sie in Ägypten an Bräuchen mitgenommen haben und dass sie die, die Leichen eben richtig einbalsamiert haben. Die anderen sagen, dass es nicht ganz so schlimm gewesen wäre, aber es war auf jeden Fall wohl so, dass die Leichen eben umwickelt wurden mit Leinenbändern, dass man ihnen dann irgendwelche wohlriechenden Stoffe gegeben hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn man Jesus eingewickelt hat und dann 75 Kilo Salbe irgendwie auf den Leichnam drauf schmiert, das wird wahrscheinlich ungefähr irgendwie sein Körpergewicht gewesen sein, nachdem er da irgendwie schon ausgepeitscht und am Kreuz gehangen hat. Also denke ich mal, irgendwie das wird eine Weile gedauert haben. In der Zeit hätte man definitiv gemerkt, ob er noch lebt oder ob er schon tot ist. Und ich vermute auch mal, irgendwie, dass es so die Körperatmung total zum Erliegen bringt, wenn man irgendwie 3 Tage dann in einem Grab liegt und total eng umschlungen ist. Also das, allein das könnte man wahrscheinlich nicht überleben. Und so hat Jesus also in diesem Grab gelegen und er ist erst 3 Tage später wiedergekommen. Und alle, die mit ihm irgendetwas zu tun hatten, die römischen Soldaten und wie Josef von Arimathea, die Juden, die seinen Tod festgestellt haben, alle haben eindeutig gesagt, irgendwie, dieser Mann ist tot. Auch die Jünger waren absolut davon überzeugt, dass Jesus tot war. Das sieht man nachher an ihren Reaktionen. Also jeder, der Jesus gesehen hat in dieser Phase, konnte bestätigen, der Mann ist wirklich tot. Zusätzlich ist um die Kreuzigung herum einiges sehr Abgefahrenes und Übernatürliches passiert. Das bitte ich euch auch mal nachzulesen. Ich kann leider nicht auf alles eingehen. Nur so ein paar Sachen erscheinen mir so interessant, dass ich das doch gerne nochmal sagen möchte. Die Evangelien sagen, zumindest Matthäus, Markus und Lukas, dass um 12 Uhr eine Finsternis über das Land eingebrochen ist, die bis 3 Uhr anhielt, als Jesus dann gestorben ist. Also man muss sich das so vorstellen, oder ich stelle mir das jedenfalls so vor, Jesus hängt am Kreuz und auf einmal, irgendwie geht das richtig ab. Ein Evangelium sagt, dass es ein Erdbeben gegeben hat, irgendwie dann wurde es total dunkel. Ein anderes Evangelium sagt, dass in Jerusalem auf einmal tote Heilige aus ihren Gräbern auferstanden sind und durch die Stadt gegangen sind und für alle Leute sichtbar waren. Der Vorhang im Tempel ist irgendwie zerrissen, ein Vorhang, der immerhin 10 Zentimeter dick war. Also es war total abgefahren. Und diese Sache mit der Sonnenfinsternis oder was auch immer das war, die hat mich eigentlich so am meisten fasziniert, weil man schon am Anfang, also ganz früh, irgendwie nachdem das passiert ist, versucht hat, diese Sonnenfinsternis oder diese Finsternis irgendwie zu erklären. Und es gab einen römischen Schreiber, von dem sind die Bücher leider irgendwie nicht erhalten, Tallus heißt der, das war so ein römischer Historiker, der hat gesagt, irgendwie, ja, was da passiert ist, ist einfach nur eine Sonnenfinsternis. Und da hat dann ein paar Jahre später hat Julius Africanus, der hat das aufgegriffen und hat gesagt, so nee, eigentlich überzeugt mich das nicht so richtig, man muss das anders erklären können, weil irgendwie finde ich das komisch, was Tallus gesagt hat. Und der Hammer daran ist, wenn man sich ein bisschen mit Astronomie auskennt, es kann nicht gewesen sein. Jesus ist zur Zeit des Vollmondes gekreuzigt worden und es ist astronomisch unmöglich, dass bei Vollmond eine Sonnenfinsternis eintritt. Also was Tallus eigentlich damit gesagt hat, ist, Freunde, was da ist, ist völlig übernatürlich. Konnte das wahrscheinlich selber nicht wissen, er hatte nicht das astronomische Wissen irgendwie dazu, aber was er damit bestätigt hat, ist, dass man diese Finsternis, die da war, offensichtlich nicht mit normalen menschlichen Mitteln erklären kann. Und ich weiß auch nicht, was da passiert ist, ob Gott irgendwie einfach mal Licht ausgemacht hat oder ob auf einmal wie so eine Dämonendichte in der Luft gewesen ist, wie das selbst die Sonne verfinstert hat oder was auch immer wieder passiert ist. Aber ganz offensichtlich sind 3 Stunden Dunkelheit da gewesen, die nicht nur von den biblischen Autoren wahrgenommen worden ist, sondern über die man ganz schnell halt angefangen hat zu diskutieren, weil es einfach so eine unangenehme, seltsame, unnatürliche Sache gewesen ist, dass da auf einmal wie 3 Stunden lang die Sonne weg war. Das zweite, da gehe ich auch noch mal eben kurz drauf ein, ist, dass in diesem Moment, als Jesus gestorben ist, im Tempel dieser dickgewebte Vorhang durchgerissen ist. Und das ist die symbolträchtigste Sache, glaube ich, von dem, was da in der Kreuzigung passiert ist. Denn der Tempel war dazu da, das Allerheiligste zu trennen von dem normalen Teil des Tempels. In den anderen Teil des Tempels durfte eigentlich so ziemlich jeder rein, aber in das Allerheiligste, da durfte nur der Hohepriester rein und auch nur ein einziges Mal im Jahr. Und jetzt stirbt Jesus und auf einmal irgendwie reißt dieser Vorhang von oben bis unten in 2. Und es ist auch nicht nur so ein kleiner Gazé-Vorhang, sondern es ist ein richtig, richtig dickes Ding. Ich weiß nicht, was die gedacht haben, als sie da waren und vielleicht irgendwie Leute da angebetet haben und auf einmal irgendwie reißt dieser Vorhang durch. Aber ich glaube, das muss irgendwie echt ein totaler Flash gewesen sein. Und was damit gemeint ist oder was das symbolisiert, ist, Jesus selber hat gesagt, ich bin der Weg der Wahrheit, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Was Jesus damit gezeigt hat oder Gott damit gezeigt hat, ist, dass durch den Tod Jesu der Weg zu Gott frei ist. Es gibt keinen Vorhang mehr vorm Allerheiligsten. Auf einmal ist das Allerheiligste mitten bei den Menschen. Auf einmal ist das nicht mehr irgend so ein Raum, wo nur einer rein darf und wo die Gegenwart Gottes da ist, sondern auf einmal, wo Jesus gestorben ist, ist das Allerheiligste überall. Ist Gott nicht mehr in einem Raum versteckt, sondern ist Gott mitten in der Welt und mitten unter den Menschen. Und das finde ich so abenteuerlich, also da kann ich mich selbst beim Predigen noch drüber freuen, obwohl ich das jetzt schon irgendwie ausgearbeitet habe und Predigt schon mal durchgesprochen habe heute Nachmittag. Aber ich finde das den absoluten Hammer, irgendwie, was da passiert ist. Und man könnte auf jedes Detail eigentlich eingehen, irgendwie der Kreuzigung, aber da haben wir einfach nicht genug Zeit. Von daher lest das bitte, bitte mal in den Evangelien nach. Dann kommt für die Jünger eine absolute Katastrophenzeit. Jesus ist tot. Die Hoffnung ist begraben. Am Kreuz waren eigentlich irgendwie die Frauen schon alleine. Johannes scheint noch da gewesen zu sein, andere Jünger haben aus der Ferne zugeguckt, aber im Grunde genommen, da war schon keiner mehr. Da drauf, irgendwie waren sie echt verängstigt, haben sich in Räumen versteckt, hatten Sorge, irgendwie, dass sie die Nächsten wären und demnächst irgendwie römische Geheimpolizei oder Juden irgendwie bei ihnen vor der Tür stehen und sie auch irgendwie noch kreuzigen. War eine total verschreckte Truppe von Leuten, die sich nicht vorstellen konnten, dass dieser Jesus zurückkommt. Obwohl Jesus es so deutlich gesagt hatte, konnte keiner irgendwie damit rechnen, dass Jesus das tatsächlich wahr machen würde und sie waren total durch den Wind. Ich finde, das sind somit die deprimierendsten Kapitel überhaupt so in der Bibel, zumindest speziell im Neuen Testament, wo man mal nachliest, wie was mit den Jüngern danach gewesen ist. Also wenn man sich da ein bisschen reinversetzt, wie das für die gewesen sein muss, so alles aufgegeben zu haben und immer die Hoffnung zu haben, dass Jesus doch vielleicht irgendwann mal das Schwert rausholt und die Römer aus Israel vertreibt und sich so verhält, wie alle dachten, dass so ein Messias sich verhalten würde. Ja, und dann irgendwie zu sehen, dass Jesus am Kreuz hängt und stirbt und Angst davor zu haben, dass einem dasselbe passiert. Also ich finde, das ist sowas von deprimierend und traurig, das nachzulesen. Das möchte ich euch trotzdem ans Herz legen, aber macht das vielleicht erst so ungefähr im August, wenn die Sonne wieder scheint und ihr ein bisschen fröhlicher seid. Und dann kommt es, dass Jesus vom Grab wiederkommt. Und er erscheint zuerst ein paar Frauen. Und das ist so ein Detail, das ist vielleicht relativ unwichtig, aber jedenfalls für uns ist es unwichtig. Aber es beweist für mich fast schon, wie das Evangelium richtig ist und dass die Jünger wirklich das aufgeschrieben haben oder die Evangelisten halt genau das aufgeschrieben haben, was sie gehört haben. Frauen waren damals wie vor Gericht noch nicht mal zulässig. Also eine Aussage, die Frauen gemacht hatte, konnten nicht gegen die Aussage eines Mannes bestehen. Und trotzdem, wie er steht, zeigt sich der auferstandene Jesus zuerst einmal Frauen. Und wenn jemand die Geschichte erfunden hätte, dann wäre das todsicher zuerst ein Mann gewesen, der da gewesen wäre. Und es wären nicht Frauen gewesen, die Jesus zum ersten Mal nach der Auferstehung sehen und dann losgehen und das Evangelium von ihm verkündigen. Und danach begegnet Jesus Stück für Stück einem nach dem anderen seiner Jünger. Und dann passiert etwas, was in der Geschichte absolut einmalig ist. Nämlich aus dieser ängstlichen Schar von Leuten werden auf einmal Evangelisten, die in so einer Vollmacht Gottes Reich verkündigen, dass sie es in einer Generation geschafft haben, im Grunde genommen das ganze römische Reich mit dem zu erreichen, was sie auf dem Herzen hatten. Und das Lustige ist, also ich finde sowas immer total lustig, es gibt natürlich eine Menge Religionskritiker und die müssen ja auch das irgendwie erklären. Also sie müssen irgendwelche Erklärungsmöglichkeiten finden, wie das passieren konnte. Wie Leute, die gerade die Kreuzigung mitgekriegt haben und völlig verängstigt da sind, wie die plötzlich wieder zu Evangelisten werden. Und das hat bis heute keiner wirklich überzeugend geschafft. Und ich möchte euch mal ein Zitat vorlesen von einem jüdischen Religionswissenschaftler, Pinchas Lapid heißt er, hat in Frankfurt gearbeitet, ist mittlerweile schon tot und er hat was ganz Tolles gesagt irgendwie über die Jünger danach. Anders bei den Jüngern an jenem Ostersonntag. Allen legendären Verschönerungen zum Trotz bleibt in den ältesten Berichten ein erkennbarer historischer Kern übrig, der sich einfach nicht entmythologisieren lässt. Amen. Wenn diese aufgescheuchte, verängstigte Apostelschar die eben dabei war, alles wegzuwerfen, um in heller Verzweiflung nach Galiläa zu flüchten. Wenn diese Bauern, Hirten und Fischer, die ihren Meister verrieten, verleugneten und kläglich versagten, plötzlich über Nacht sich in eine selbstsichere und heilsbewusste, überzeugte Missionsgesellschaft verwandeln konnten, dann genügt keine Vision oder Halluzination, um solch einen revolutionären Umschlag zu erklären. Für eine Sekte, eine Schule oder einen Orden hätte vielleicht eine Einzelvision genügt, nicht aber für eine Weltreligion, die dank dem Osterglauben das Abendland erobern konnte. Ja, bekehrt hat er sich leider nicht, was ich total verrückt finde, weil er so viele tiefe Sachen über Jesus verstanden hat, aber trotzdem ist er bis zum Ende Jude geblieben und hat Jesus nicht als Messias anerkannt. Ja, was bleibt einfach, wie die Begegnung mit Jesus hat etwas mit diesen Leuten gemacht. Und das ist so schön dann wiederum zu lesen, wenn du gerade aus dieser Depression wieder raus bist und dann liest, wie Jesus seinen Leuten begegnet und irgendetwas bei ihnen passiert. Wie Jesus mit den Jüngern begegnet, die gerade irgendwie auf dem Weg nach Emmaus sind. Und die sind total verzweifelt und unterhalten sich darüber, dass irgendwie ihre Hoffnung gestorben ist an diesem Kreuz. Und Jesus geht so ein Stück mit ihnen und sie erkennen ihn nicht. Und dann legt er ihnen die Schrift aus und auf einmal brennt ihr Herz und sie erkennen irgendwie, dass es Jesus ist. Und sie gehen zurück. Und irgendetwas ist mit ihnen passiert, irgendwie, als sie diesem Jesus begegnen. Oder ganz krass finde ich Thomas, der gezweifelt hat und er war einer der letzten der Jünger, denen Jesus begegnet ist. Und er sagt noch so zu den anderen Jüngern, bevor ich nicht irgendwie meine Finger in seine Seite gelegt habe, bevor ich nicht irgendwie die Wundmale in seinen Händen angefasst habe, werde ich nicht glauben. Gefährliche Aussage sowas eigentlich, aber Jesus ist gnädig. Und auf einmal steht Jesus, ohne die Tür aufzumachen, mitten im Raum. Und er geht zu Thomas. Und sagt ihm, okay, mein Freund, komm, leg deine Hände in meine. Fass mal die Seite an. Und Thomas macht das und er fällt vor ihm nieder und sagt, hey, mein Herr und mein Gott. Und er kennt, dass es wirklich Jesus ist, dass er auferstanden ist und fängt an, Jesus anzubeten. Und überall in diesen Geschichten ist es so, irgendwie, dass die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus diese Leute umgekrempelt hat. Und nachher ist jeder von denen, außer Johannes, wenn man der Kirchengeschichte so glauben darf, was ich zuverlässig glaube in diesem Fall, ist jeder irgendwie der Jünger am Märtyrertod gestorben. Jeder dieser Jünger irgendwie hat keine Angst mehr gehabt. Und wir haben das größte Opfer gebracht, sind bis an die Enden der Erde gegangen mit dem Evangelium, haben sich nicht mehr durcheinander bringen lassen. Da war kein Stück mehr irgendwie von Verängstigkeit oder sowas, sondern sie hatten den Messias gesehen. Jahre später, irgendwie genau das gleiche mit Paulus, irgendwie der Mann geht irgendwie nach Damaskus, um weiter Christen zu verfolgen und Jesus begegnet ihm auf dem Weg und Paulus erkennt diesen Jesus und sein Leben dreht sich komplett um. Er kann auf einmal keine Christen mehr verfolgen, sondern wird selber irgendwie zum Verfolgten, stirbt nachher selber irgendwie durch die Hand der Leute, irgendwie die eigentlich seine Freunde gewesen sind, irgendwie als er noch Christen verfolgt hat. Sein Leben dreht sich komplett, als er Jesus begegnet ist. Und das ist der wichtigste Punkt eigentlich, glaube ich, an diesen ganzen Geschichten in den Evangelien, ist, dass sich das Leben ändert, wenn man den Auferstandenen trifft. Das Leben wird sich nicht ändern, irgendwie dadurch, dass wir historische Berichte lesen. Das Leben wird sich nicht ändern, irgendwie dadurch, dass wir sehen, dass bei den Jüngern etwas passiert ist, als sie Jesus gesehen haben. Sondern das Leben ändert sich in dem Moment, irgendwie, wo man dem Auferstandenen Jesus selbst begegnet. Und es ist in 2000 Jahren Kirchengeschichte immer so gewesen, dass die Leute, die am meisten abgegangen sind, das waren die, die eine Begegnung mit diesem Jesus hatten und die von ihm berührt waren und die es nicht nur irgendwie aus einer 2000 Jahre alten Schrift wussten, dass er auferstanden ist, sondern die es in ihrem eigenen Herzen hatten, weil sie es in ihrem Leben erlebt haben, weil sie den Erlöser gesehen haben. Ach, deswegen mag ich auch so dieses Lied von Cookie irgendwie so gerne. Das hat den Text vergessen, das gibt's ja gar nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nein, das andere. Er ist mir begegnet, er ist mir erschienen. Egal, tausendmal irgendwie gesungen und trotzdem, jetzt habe ich es gerade nicht im Kopf. Aber er haltet der absolute Hammer. Hey, und das ist das, worum es auch wirklich geht. Also ich meine, ich predige natürlich irgendwie jetzt aus alten Dokumenten hier, aber worum es mir wirklich geht, ist, dass wir Jesus selbst erleben und dass jeder von euch diesen Auferstandenen begegnet und trifft. Das muss nicht so sein wie bei Thomas, dass man seine Hände in seine Wunden legen kann. Es kann auch so sein, wie das bei Paulus gewesen ist, der nur eine Stimme gehört hat und blind war, irgendwie von dem Licht, das ihn umstrahlt hat. Das kann sein wie bei anderen, die einfach ein Gefühl von Jesus hatten und auf einmal wussten, hey, er ist da. Aber es ist so wichtig, diesem Auferstandenen zu begegnen, denn die eigene Erfahrung ist viel, viel mehr wert als das, was wir in einem alten Buch lesen. Und es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns Jesus zu zeigen. Uns nicht eine gute Bibelübersetzung zu geben, sondern uns zu zeigen, dass dieser Jesus immer noch lebt und dass er für uns auferstanden ist. Was ist los? Also, ich dachte, ich würde hier überziehen und ihr müsstet noch irgendwas machen. Das wäre mir sehr peinlich, aber ich mache trotzdem weiter. Dieser Tod und die Auferstehung Jesu waren ihm selber so wichtig, dass er seiner Gemeinde zwei Dinge gegeben hat, die das symbolisieren sollen. Und zwei Dinge gegeben hat, die eigentlich so das mit zu den höchsten Gütern gehören, die wir als Christen haben. Es gibt zwei Symbole, die davon reden. Das eine ist die Taufe und das andere ist das Abendmahl. Taufe sagt nach Römer 6, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist und dass wir in der Taufe genau das Gleiche irgendwie symbolisieren. Nämlich, dass die Taufe unser altes Leben in den Tod setzt und sagt, okay, das ist vorbei und dass wir dann in Neuheit des Lebens auferstehen. Also Taufe ist immer irgendwie ein Symbol dafür, eine Sichtbarmachung, etwas, ein Bekenntnis irgendwie dazu, dass Jesus für mich gestorben ist und für mich auferstanden ist. Und deswegen ist Taufe uns etwas total Wertvolles und Kostbares. Also zumindest für mich ist Taufe wirklich etwas Wertvolles. Wir haben das jetzt letztes Jahr irgendwie als Aufnahmekriterium aus unserer Gemeindeordnung rausgenommen und haben gesagt, okay, man kann Christ sein, ohne getauft zu werden und sein. Und deswegen würden wir auch Leute aufnehmen, die nicht getauft sind. Aber das bedeutet nicht, irgendwie, dass Taufe in irgendeiner Weise etwas Nebensächliches wäre. Taufe war irgendwie zu Zeiten Jesu und des Neuen Testamentes der Startschuss in ein neues Leben. Die Symbolik der Taufe ist total krass, und dass das alte Leben in den Tod gegeben ist und wir mit ihm auferstanden sind, ist so eine tiefe Symbolik, dass es nicht sein kann, was uns in irgendeiner Weise unwichtig oder nebensächlich sein kann. Deswegen kann ich auch nicht glauben, dass es in Ordnung ist, Kinder zu taufen, weil es einfach bei der Taufe darum geht, dass ein altes Leben tot ist. Und solange das alte Leben nicht tot ist, ist es sinnlos, das zu bekennen. Und es ist einfach ein wichtiges Ding, was Jesus uns da gegeben hat. Und ich will eigentlich öfter mal auch nochmal darüber sprechen, wie das einfach Taufe eine super heilige Sache ist, weil es eben diese Wahrheit des Reiches Gottes symbolisiert wie fast nichts anderes. Oder wie nichts anderes. Und die zweite Sache, das zweite Symbol, wie das Jesus uns gegeben hat, ist das Abendmahl. Und das wollen wir auch gerne mal heute einnehmen. Und also mal ein Abendmahl irgendwie zusammen feiern, was wir leider relativ selten machen. Jesus hatte mir bei dem letzten Abendessen, das er mit seinen Jüngern hatte, kannst du schon mal die Sache nach vorne bringen? Bei dem letzten Abendessen, das er mit seinen Jüngern hatte, hat er über seinen Tod gesprochen und er hat darüber gesprochen, wie das sein Körper an ein Kreuz genagelt wird. Er hat darüber geredet, dass sein Blut vergossen wird. Einfach hinstellen, ich wollte nur noch dafür beten. Und hat selber irgendwie dieses Abendmahl eingesetzt, irgendwie als ein Symbol, als etwas, woran wir immer wieder denken sollen und was uns daran erinnern soll, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich keinen würdigeren Abschluss gibt für eine Predigt über Tod und Auferstehung Jesu als ein Abendmahl. Paulus redet darüber im 1. Korinther 11 und sagt, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ich meine, dass man dieses Gedächtnismahl im Grunde schon gar nicht übertreiben kann. Also es sollte immer wieder so sein, dass wir uns an das erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und man hätte noch vieles darüber sagen können, wie der Leib Jesu gebrochen wurde und was dann wieder an schrecklichen Sachen passiert ist an der Kreuzigung. Aber irgendwie das, was letzten Endes dahinter steht, ist das, was schon Jesaja deutlich gesagt hat, nämlich, dass Jesus unsere Krankheit, unsere Sünde an seinen Leib genommen hat und dass sein Leib dafür gebrochen ist, dass wir Erlösung haben. und dass sein Blut immer dafür geflossen ist, dass unsere Sünden vergeben werden. Die vergangenen, die gegenwärtigen, die zukünftigen Sünden, dass dieses Blut Jesu wirklich Macht hat, uns reinzuwaschen, uns gerecht vor Gott zu stellen, jedes Ding, was mir zwischen uns und Gott steht, wegzunehmen. Und deswegen ist dieses Abendmahl eigentlich, das wir feiern, ist eine super wichtige und super heilige Sache. Und ich möchte euch mal vorschlagen, das irgendwie so zu machen. Wir haben ja kein richtiges Prozedere fürs Abendmahl. Wir lassen das gleich durchgehen. Und nimm doch mal einfach so ein Stück von dem Brot und stell dir vor, was Jesus für dich getan hat. Stell dir vor, was es für Jesus geheißen hat, was es für ihn bedeutet hat, erst die Herrlichkeit beim Vater aufzugeben, da wo jeder von uns hin will, und zu sagen, okay, ich werde Mensch. Dann hier als Mensch geboren zu werden, als Mensch zu leben, permanent missverstanden zu sein, ein Leben zu führen, wie das kaum einer von uns führen wollen würde, das sehr hart teilweise war, und dann am Ende irgendwie auf diese dreckige Weise zu sterben. Ich finde, dass es einfach eine Dankbarkeit in uns auslösen kann, wenn man diesen Leib in Händen hält und sagt, okay, ich will dankbar sein dafür und danke, dass du das getan hast. Das gleiche auch mit dem Blut, irgendwie einfach mal wieder daran zu denken, dass Jesu Blut irgendwie geflossen ist dafür, dass wir Gottes Gerechtigkeit sind und dass der Weg zu Gott frei ist. Johannes der Täufer hat gesagt, als Jesus aufgetreten ist, hat er gesagt, hey, siehe das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Sünde der Welt wegzutragen. Und ich möchte einfach gerne, dass Gott uns ein inneres Bild davon gibt, dass tatsächlich Jesus die Sünde der Welt auf sich genommen hat und deine Sünde auf sich genommen hat und dass kein Grund da ist, um sich verrückt machen zu lassen von Dingen, die du getan hast oder von Dingen, die du noch, wo du noch drin bist, wo immer noch Probleme bei dir sind, weil einfach das Blut Jesu stark ist und dich reinigt von aller Schuld und Ungerechtigkeit und du trotzdem gerecht vor Gott stehst. Und ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich meine, dass wir das nicht in trauriger Haltung einnehmen sollten. Kann ja irgendwie ganz leicht irgendwie depressiv werden darüber, wenn man sich vorstellt, wie Jesus gestorben ist. Ich erinnere mich dran, wir haben mal so einen Weihnachtsfilm gesehen und da gab es irgendwie so einen kleinen Familienstreit und dann sagte irgendwie die Mutter irgendwie zu ihrem Kind, er sollte mal, er sollte nicht so spaßorientiert sein, wie schließlich wäre Jesus Christus ja gestorben und ihm hätte es auch keinen Spaß gemacht. Und ich finde das total blöd, irgendwie, wenn wir mit so einer Haltung wie durchs Leben gehen, dass wir sagen, so ja, irgendwie Jesus hat es auch keinen Spaß gemacht, deswegen haben wir auch keinen Spaß im Leben, sondern dieses Abendmahl eigentlich und das Gedenken an Jesu Tod sollte uns fröhlich machen. Es ist nicht die Niederlage gewesen, sondern es ist der größte Sieg der Weltgeschichte gewesen. Und deswegen ist es kein Grund, irgendwie hier mit einer langen Fresse rumzusitzen und sich darüber zu ärgern und traurig zu sein, sondern eigentlich ist es ein Grund dafür, zu feiern und sich zu freuen. Also stell es dir ruhig vor, was mit Jesus passiert ist, aber geh nicht irgendwie in dieses Depressionsding rein und komm nicht irgendwie in so eine komische Gedankenmühle, sondern freu dich darüber, dass Jesus das für dich getan hat und dass er auch wieder auferstanden ist. Denn er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist zurückgekommen. Noch ein letztes dazu, also nicht, sage ich normalerweise nicht, aber hatte ich voll auf dem Herzen heute Nachmittag. Wenn du hier bist und du bist noch kein Christ und Abendmahl bedeutet dir gar nichts und du findest das vielleicht eher ein bisschen absurd, irgendwie was da in der Bibel steht, dann würde ich dich bitten, irgendwie einfach aus Höflichkeit irgendwie Blut und Leib, Brot und Wein irgendwie an dir vorbeigehen zu lassen. Denn für uns ist es eine super heilige Sache, irgendwie eine Sache, die uns sehr kostbar ist und viel bedeutet. Und dann würde ich dich einfach bitten, darauf Rücksicht zu nehmen und zu sagen, okay, für mich ist es nicht und dann lass es einfach weitergehen. Okay, wer teilt es aus? Herr Jesus, dein Leib für uns gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du alles, was uns von Gott trennt, ans Kreuz genommen hast. Ich danke dir, dass es die Basis dafür bietet, dass wir im Himmel ankommen werden und dass im Himmel nichts mehr von den Dingen ist, die uns das Leben hier so schwer machen. Jesus, ich danke dir auch dafür, dass du dein Blut mir vergossen hast und dass wir einen neuen Bund haben. Jesus, danke, dass wir nicht unter dem alten Bund mit Gott leben müssen. Gott, danke, dass unser Bund nicht Religion ist, ja, nicht darin besteht, in welche Dinge einzuhalten, sondern dass unser Bund mit dir Realität ist und in der Realität mit dir zu leben bedeutet. Gott, ich bete, dass wir es echt wertschätzen können, was du für uns getan hast und dass du durch deinen Heiligen Geist uns jetzt nochmal tief anrührst und berührst und uns etwas zeigst, was über das bloße Wort in der Predigt und der Bibel hinausgeht. Möchte, dass du uns die Realität dessen zeigst, und dass du alles auf dich genommen hast und für uns gestorben bist. Dass du das für uns auf dich genommen hast, was wir eigentlich verdient hätten. Und dass wir frei sein können, weil du es getan hast. Vielen Dank dafür, Jesus. Amen.